Liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, die Lebensgeschichten oder Ereignisse aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel, haben eine sehr, sehr besondere Wirkung. Das sind Lehrinhalte für jeden von uns. Und der Heilige Geist, der erklärt uns die Bedeutung dieser Ereignisse und zeigt uns bildhaft sehr, sehr, sehr oft die wahre Bedeutung und die Lehre aus einem womöglichen Lebensbild, was wir in der Heiligen Schrift haben. Auch schon aus dem Alten Testament. Heute haben wir eine Besonderheit, denn der Mensch, von dem wir heute in erster Linie lernen wollen, ist ein kleines Mädchen. Ja, das ist ein kleines Mädchen. Dieses Mädchen hatte Gott gebraucht, um ein besonderes Werkzeug zu werden, ein besonderes Werkzeug zu sein. Sie war ein Werkzeug in der Hand Gottes. Somit habe ich also die Predigt heute überschrieben mit diesem Thema, das kleine Mädchen mit der großen Wahrheit. Kinder können in ihrem jungen Alter bereits die besten Zeugen des Evangeliums sein. Und das passiert bis heute. Deswegen, also alle Kinder heute unter uns, fühlt euch ermutigt heute durch diese Predigt, denn ein großer Teil dieser Predigt gilt heute auch euch. Den Bibeltext, den ich dazu lese, da wird es noch um andere Menschen gehen, als nur um das kleine Mädchen. Diesen Text finden wir in 2. Könige, Kapitel 5, Abvers 1 bis 4. 2. Könige, Kapitel 5, Abvers 1 und 4. Und der Name, der hier als erstes erwähnt wird, das ist der Mann, der dieses Mädchen besaß. Und wir werden gleich mehr davon erfahren. Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Und die Aramäer waren in Streitscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naamans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin, also dieses kleine Mädchen: Ach, dass mein Herr bei dem Propheten von Samaria wäre, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Ihr Lieben, die Geschichte von Naaman ist, ich würde fast behaupten, den meisten unter uns gut oder zumindest so bekannt, dass wir das mal gehört haben. Wir lesen sie, wir wundern uns, wir bekommen Mitgefühl, manchmal sogar Bewunderung, manchmal etwas Trauer. Wie kann das sein? So ein starker, so ein guter Mann, der so viel erlebt hatte, musste krank sein. Vielleicht finden wir sogar einige Parallelen zu unserem Leben. Und so arbeitet der Heilige Geist in uns durch Lebensgeschichten. In Vers 1 heißt es also, was wir gerade gelesen haben, Naaman war, und zwei Beschreibungen werden ihm hier charakterisiert, ein hoch angesehener Mann und ein zweites, er war ein geschätzter Mann. Und dann kommt an dieser Stelle ein Wort, was uns vielleicht aufschrecken lässt, aber er war also hoch angesehen, er war tapfer und. Seine Lebensgeschichte lohnt sich zu lesen, auch wir werden Parallele daraus ziehen. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, es gibt in dieser Welt so viele Menschen, die sind reich, geschätzt. Es gibt so viele Menschen, die haben viel erreicht. Es gibt so viele Menschen, die vieles bewegt haben. Aber bei vielen Menschen, und ich denke fast bei allen, gibt es ein Aber. Wir können das gerne überprüfen und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir einmal in uns hineinschauen und auch die Menschen um uns beobachten. Denn bei jedem Reichen, bei jedem Glücklichen, bei jeder geschätzten oder hoch angesehenen Menschen gibt es ein Aber. Die Frage ist nur, wann erfahren wir oder die anderen Menschen davon? Warum lässt Gott also bei Menschen ein Aber zu? Ich habe mich wirklich diese Frage, habe mir diese Frage gestellt. Und heute war ein Lied, was mich sehr beeindruckt hat, unter allen anderen ebenso. Da heißt es, du lässt mich in die Tiefe gehen. Mit anderen Worten, Herr, du lässt mich ein Aber erfahren. Du lässt mich mit einem Aber leben, damit ich sehe, wer ich bin. Meine Interpretation, die ich ebenfalls gehört habe und mich damit identifizieren kann, zu diesem Aber im Leben ist, zumindest nehme ich das so wahr, als würde Gott einen Haken oder einen Griff an einen Menschen durch so ein Aber anbringen wollen, wodurch er womöglich versucht, uns anzusprechen, uns zu erreichen, an unser Herz heranzukommen, um uns einen Ausweg, viel besser zu sagen, eine Rettung anzubieten. Gott nutzt also dieses Aber, um uns dadurch zu erreichen. Nicht immer verstehen wir das. Nicht immer begreifen wir diese Wahrheit. Naaman war sonst womöglich der Beste. Aber er war aussätzig. Du bist vielleicht sonst ein prima Kerl, ein prima Mensch. Vielleicht hast du in deiner Umgebung alles fabelhaft im Griff. Aber vielleicht ist dort ein Aber dein Stolz. Vielleicht ist dieses Aber etwas, was dich in deinem Leben so beeindruckt, dass du an Gott sogar vorbeigehen könntest und ihn nicht wirklich wahrnimmst. Vielleicht bist du sonst ganz okay, aber durch das Aber in deinem Leben bist du fast in der Situation, an der Wahrheit vorbeizugehen. Du hast vielleicht vieles erreicht, aber vielleicht hast du deine Beziehung zu Gott vernachlässigt und dadurch geistlich aussätzig geworden. Ich weiß das nicht. Ich kenne deine Lebenssituation nicht so detailliert, dass ich dir jetzt vielleicht einige Tipps geben könnte. Wir können uns gerne persönlich darüber unterhalten. Naaman hatte wahrscheinlich viele Sklaven. Und ich komme zurück zu der Geschichte dieses kleinen Mädchen. Aber eine davon war besonders. Das Mädchen diente seiner Frau. Dieses kleine Mädchen war etwas Besonderes im Hause Naamans. Sie war ein Mitbringsel aus der Geschäftsreise ihres Mannes. Stellen wir uns vor, heute bringen wir andere Mitbringsel mit, nicht wahr? Wenn jemand also unterwegs ist im Urlaub und geht vielleicht an einem Laden, denkt, oh, dieses Mitbringsel ist ganz okay, ich kaufe das, packe das ein und bringe das mit. Zu der damaligen Zeit haben manche Menschen andere Mitbringsel nach Hause gebracht. Mal eben ein Mädchen, mal eben eine Sklavin mitgebracht. Sie war dort in diesem Haus Naamans ohne Eltern, ohne der gewohnten Nähe, ohne ihrer Großeltern, sie war alleine dort. Eine Situation, die uns sicherlich zum Nachdenken bringt. Die Schrift, die schweigt darüber, was sie für eine Bildung in der Heimat genossen hatte. Wir wissen das nicht. Wir wissen es nicht. Hat sie Kinderstunde besucht? Heute würden wir vielleicht sagen, war sie vielleicht vorgebildet in irgendeiner Art und Weise? Hatte sie adelige Herkunft? Wissen wir auch nicht. Wurden ihre Eltern vielleicht sogar ermordet, dass sie alleine geblieben ist? Und Naaman hatte vielleicht sogar Mitleid mit diesem Kind. Das wissen wir auch nicht. Also an der Stelle keine falschen Annahmen, keine falschen Beschuldigungen an Naaman, wie auch immer. Aber wir wissen einfach viele Dinge nicht. Hat sie einen Kurs in Stressbewältigung, in Gefangenschaft absolviert? Wissen wir auch nicht. Vielleicht hat sie das gemacht. Vielleicht haben ihre Eltern sie genauso darauf hingewiesen wie heute in der Kindergeschichte, dass es Zeiten kommen können, die anders sein können. Oder hat sie vielleicht ein Rede über deinen Glaubenkurs absolviert in ihrer Heimat. Alles das wissen wir nicht. Was wir allerdings über das Mädchen wissen, ist, sie wusste eine lebenswichtige und entscheidende Wahrheit. Das wusste sie. Sie kannte die Kraft Gottes, die durch Elisa bewirkt werden konnte. Auch das wusste sie. Und sie wusste und kannte Elisa so genau und wusste, wozu Gott ihn befähigt hatte. Dieses Mädchen wusste einiges. Wer hat sie darin ausgebildet, stellt sich mir die Frage. Waren das die Eltern? Waren das vielleicht ihre Großeltern? Waren das ihre leiblichen ältere Geschwister? Oder die religiöse Community, wir wissen das nicht. Waren es die, heute würden wir sagen, die Gemeinde, die Kinderstundentante oder Kinderstundenonkel? Wer hat dieses Mädchen ausgebildet, wissen wir im Detail nicht. Das Erste, was wir heute lernen, ist, welche Informationen bekommen deine Kinder in deinem Haus? Welche Informationen bekommen Menschen, für die du die Verantwortung trägst, in deinem Umfeld? Was hören sie, die Menschen, über die du die Verantwortung hast, von dir? Was reden wir zu Hause? Worüber reden wir pausenlos miteinander? Was geben wir unseren Schutzbefohlenen in der Gemeinde mit für die Zeit, wenn sie vielleicht alleine sein werden oder in eine Situation kommen, wo wir nicht in der Nähe sind? Ich sagte das bereits einige Male hier und dort. Als ich in Kirgisistan oder immer wieder mal unterwegs bin, schauen mich die Brüder an und sagen, wie bereitest du deine Gemeinde auf Verfolgung vor? Sie fragen nicht, ob wir darüber reden, ob in der Welt Verfolgung passiert. Sie gucken mir in die Augen und sagen, wie machst du das? Wie bereitest du deine Gemeinde vor? Und ich suche nach Ausreden, das habe ich hier schon mal gesagt. Ich sage, das ist schwer, Brüder. In einer so lieblichen Zeit die Gemeinde vor Verfolgung oder in die Verfolgung vorzubereiten. Aber das sollten wir. Wir haben heute vielleicht mit einer Geschichte begonnen. Wie verhalten wir uns, wenn es um uns hart wird? Wie verhalten wir uns, wenn Menschen uns ausquetschen über unseren Glauben und wir wissen, dass die Antwort womöglich auch Gefängnis sein kann? Was tun wir dann? Mit welcher Information befüllen wir die kleinen Herzen der Menschen, die Gott uns anbefohlen hat? Die sitzen heute hier vorne. Wenn du mit den Kindern redest, worüber? Wenn du mit den Schutzbefohlenen, vielleicht bist du noch nicht leibliche Eltern oder Mama oder Papa, aber du hast vielleicht Menschen, für die du Verantwortung trägst. Was ist unsere Information? Was werden sie reden, wenn sie in solche Situationen kommen wie dieses Mädchen? Was kommt also aus dem Mund unserer Kinder, wenn sie auf sich alleine gestellt sein werden? Das ist genau das, womit wir sie vorher konfrontieren und worin wir sie, diese Kinder, lehren sollten. Genau das werden sie tun, wenn sie alleine sind. Das werden sie machen. Das soll für uns eine besondere Aufforderung sein, auch heute Morgen, für das Leben mit unseren Kindern oder mit den Menschen, die Gott uns anvertraut hat, die auf uns hören. Das können deine jüngeren Geschwister sein zu Hause. Das können die Nachbarskinder sein. Das können die Kinder sein in der Gemeinde. Wir bemühen uns um so viele Sachen in unserem Leben. Da ist Bildung, da ist Karriere, da ist Reichtum, Urlaub, Hobbys und was noch alles dazu kommt. So viele Dinge stehen bei uns auf dem Alltagsplan. So vieles möchten wir tun. Aber was wirklich zählt, ist die lebensrettende Information, wodurch wir unsere Kinder den Weg zum Leben zeigen und womöglich durch sie auch andere Menschen mit dem Evangelium erreichen können. Das ist es, was wirklich zählt. Und das Mädchen hatte zu Hause das Wissen darüber bekommen, was zur Errettung von erwachsenen Menschen geführt hat. Ihr Lieben, das ist etwas ganz, ganz entscheidend Wichtiges heute Morgen. Eine Lektion unter vielen, die wir lernen können. Das, was wirklich zählt, ist das, was Gott uns sagt. Sie hat also nicht nur ungefähres Wissen über Elisa gehört, wie es könnte sein, dass er vielleicht hilft. Es könnte sein, wenn er Lust hat, Elisa, dann wird er dir helfen. Es könnte sein, wenn er mal eben gerade zu Hause ist und seine Zeitplanung gut einteilt, dann wird er dir eventuell helfen. Nein, nein, das war nicht der Fall. Sie hatte eine 100-prozentige Überzeugung darüber, dass Elisa die Kraft Gottes hatte, Menschen zu helfen. Das wusste dieses Mädchen. Sie wusste zu 100%, dass dort in ihrer Heimat ein Mann Gottes ist, der durch die Kraft Gottes Wunder tun kann. Und dieses Mädchen musste nicht erst davon überzeugt werden, sie wusste es 100%ig. Sie hat keinen Zweifel daran, dass ihr Herr, also Naaman, Heilung erfahren würde, wenn er doch nur dort wäre. Ihr Lieben, dieses überzeugende Wort, dieses kleine Mädchen, ich weiß nicht, wie alt sie war, vielleicht 10, war sie vielleicht jünger, ich weiß es nicht. Wir haben viele kleine Mädchen heute unter uns. Es ist ganz toll, dass ihr da seid. Auch kleine Jungs, das ist super. Gott will euch gebrauchen, egal wie alt ihr seid. Gott will euch einsetzen. Das, was ihr wisst, das müsst ihr weitergeben. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, alles, was gute christliche Eltern machen müssen, ist, die gute Saat in die Herzen der uns anbefohlenen Kindern zu sehen, hineinzulegen, hineinzupflanzen. Es ist, es ihnen zu erzählen, wirklich Zeit mit ihnen zu verbringen. Und ihr Lieben, jetzt gehen wir in die Ferienzeit. Was kann es Schöneres sein? Und das, dazu will ich ermutigen, Eltern, Großeltern, Schutzbefohlene, wie auch immer wir uns benennen, nehmt euch Zeit mit den kleinen Menschen, die Gott euch anbefohlen hat, jetzt über das Evangelium so viel zu reden, dass sie stärker und stärker werden. Wir wissen nicht, was noch kommt, was unsere Kinder oder Enkelkinder erwartet. Die Welt, in die wir hineingehen, wird morgen anders sein, als die heute ist. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Sie wird anders sein. Menschen werden uns ganz anders beobachten. Menschen werden anders auf uns Christen bald sehen. Und wir werden für viele von diesen Menschen in der heutigen Gesellschaft sehr bald ein Dorn im Auge werden, denn wir werden die Wahrheit reden. Wir werden auch die Wahrheit reden, wenn es um die Würde des Menschen geht. Dann werden wir die Wahrheit reden. Und wir werden sagen, nein, die Würde des Menschen beginnt dort, wo Eizelle und Samenzelle zusammenkommt. Da beginnt die Würde des Menschen und nicht später. Und wir werden davon reden. Und dann wird es kritisch. Und dann wird es gefährlich. Und in diese Zeit gehen unsere Kinder und Kindeskinder. Also womit füllen wir bitte ihre Herzen? Was ist unsere Intention, das denen mitzugeben? Was wir wissen ist also, wenn unsere Kinder und Enkelkinder auf der selbstständigen Weges ihres Lebens gehen, dann sollen sie unseren Herrn Jesus Christus kennen. Dann sollen sie Jesus kennen. Seine große Kraft sollte ihnen bekannt sein. Sie müssen mit hundertprozentiger Überzeugung wissen, dass Jesus Christus jedes Problem des Lebens regeln kann. Daran sollten sie niemals zweifeln. Liebe Kinder, zweifelt niemals daran. Egal, welche Menschen euch irgendetwas anderes erzählen werden, Jesus Christus ist der einzige Weg zur Rettung. Und es gibt keinen anderen, keinen anderen. Jesus allein. Und unsere Kinder müssen es wissen, dass nur in Christus die wahre Vergebung unserer Sünden zu bekommen ist. Nur Jesus kann uns retten, sonst nichts. Dass nur Jesus die Kraft hat, uns von jedem Aber zu befreien, was die Menschen in ihrem Leben mitschleppen. Und da bin ich so dankbar für die einführenden Predigt heute Morgen. Was schleppen wir mit? Welches Aber schleppen wir mit? Und damit das so ist, sagt Gott zu uns, Eltern, sage es deinen Kindern, schärfe es ihnen ein, rede davon Tag und Nacht, können wir im Psalm 78 oder 5. Mose 6 nachlesen. Die Zitate darüber werde ich jetzt aus Zeitgründen weglassen. Wir sollen es tun, wir sollen es unseren Kindern einschärfen, dass unsere Kinder Jesus Christus kennenlernen und seine Kraft ist die größte Freude aller gottesfürchtiger Eltern. Davon bin ich ganz überzeugt. Wenn du Mama und Papa bist, wenn du also ein Vater bist, wenn du eine Mutter bist, wenn du Kinder hast, dann soll, und wenn du gesund bist mit dem Herrn unterwegs, dann ist das die größte Freude deines Lebens, deinen Kindern diese rettende Botschaft weiterzugeben. Und nichts anderes wird dich beschäftigen. Davon bin ich absolut überzeugt. Also, lass uns das mitnehmen als einen Lehrinhalt von der heutigen Predigt. Wie geht es also weiter in unserer Geschichte? Naaman spricht mit seinem Chef. Wir können das sicherlich auch zu Hause immer weiter lesen. Ich werde hier auszugsweise noch ein bisschen was erwähnen. Die Geschichte geht weiter, vielen von uns sehr bekannt. Naaman geht zum König, zu seinem Chef, dem aramäischen König, und beantragt Urlaub. Also in der heutigen Sprache ist es genau das. Nimmt ein paar Geschenke als Dankeschön und Anerkennung mit. Nicht, er denkt sich, falls es klappt, nicht, und ich gesund werde, will ich ja nicht undankbar sein. Will ich auch eine Anerkennung weitergeben, das ist nicht zu verurteilen, bitte nicht, auch nicht so verstehen, nicht so zu verstehen. Hat also ein Begleitschreiben von seinem König, von seinem Chef mitbekommen. Er packt alles ein, nimmt seine ganze Gefolgschaft mit. Wir müssen uns vorstellen, wenn der Verteidigungsminister eines Landes unterwegs ist, fährt er nicht allein mit dem Fahrrad. Das macht er gewöhnlich nicht. In der Regel ist eine ganze Horde an Menschen mit sich und so in etwa müssen wir uns das vorstellen. Dazu kommt auch noch, er zieht in das Land, was von ihm besetzt wurde. Er zieht also als Herrscher wieder zurück in das Land, was er erobert hatte und wer kostbare Mitbringsel, also wie dieses Mädchen, mitgebracht hatte. Er muss dahin zurück, wo er schon mal war. Was für eine Ironie. Dieses Land, was er besetzt hat, dieses Land, wo er womöglich viel Leid zugeführt hat, weil das sein Befehl war. Er war der Beste darin. Also zieht er wieder dort zurück. Als erstes geht er zum König von Israel und legt ihm den Brief vor. Können wir im Vers 6 weiter nachlesen. Nicht? Er geht also als erstes Naaman zum König. Wir würden sagen, Naaman, was ist passiert? Du weißt doch, wohin die Reise gehen soll. Aber als guter Staatsmann, als Repräsentant von Aram, von Aramäa, muss er also dahin ziehen. Was heißt muss? Er tut es. Als der König dies las, zerreißt der König seine Kleider. Er ist fassungslos und sagt, bin ich denn Gott? Das können wir in Vers 7 nachlesen. Hier heißt es, und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerreißt er seine Kleider und spricht, bin ich denn Gott, sodass ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser von mir verlangt, ich sollte einen Mann von seinem Aussatz befreien? Großes Fragezeichen. Da erkennt er, so heißt es hier, kennt ihr doch und seht, dass ihr einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Der König, der überstülpt förmlich an Emotionen. Nichts scheint mehr zu laufen. Er zerreißt seine Kleider. Nur ein paar Gedanken zum König. Warum wusste der König nicht auf Anhieb, dass in seinem Reich ein Prophet Gottes mit Namen Elisa wohnt, der die Macht hatte, Gottes Kraft an Menschen zu erweisen? Dieses kleine Mädchen, unser Held aus unserer Geschichte, wusste das. Aber der König in diesem Land hatte keine Ahnung. Das Mädchen war ganz anders informiert. Sie sagte, ach, dass doch mein Herr bei dem Propheten von Samarien wäre, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Punkt, fertig. Sie wusste das haargenau. Steht, können wir nachlesen, Vers 3. Also unsere Botschaft muss 100% klar sein, nicht ungefähr, nicht eventuell, nicht so könnte es sein. Und das Mädchen hat es genau richtig getan. Sie sagte, da gibt es einen Propheten. Sie hat nichts vom König gesprochen. Sie hat nicht von dem Land geredet als solches. Sie sagte nur, da ist die Adresse, da musst du hin. Und der König wusste es nicht, das Mädchen schon. Ihr Lieben, die hohe Stellung der Menschen in der Gesellschaft sagt noch nichts über ihren Wissensstand aus. Manchmal denken wir, dass Titel von Menschen, gegen die ich überhaupt nichts habe, das ist gut, wenn es das manchmal geht, aber wir gehen davon aus, dass Titel und Höhe und Prominenz automatisch alles wissen. Nein, dem ist leider nicht so. Es wäre gut, wenn sie es wüssten. Was wissen sie nicht immer? Du kannst reich und berühmt sein. Du kannst Einfluss haben durch dein Geld, aber das sagt noch nichts darüber aus, dass du die Wahrheit und den Weg zur Rettung kennst. Und genau das passiert in der heutigen Gesellschaft mehr denn je. Übrigens, das Mädchen sagte ich vorhin schon, nichts über den König, sondern nur was über den Propheten. Die Wegbeschreibung war klar, unverständlich und ohne Umwege. Und am Ende und nach großer Aufregung, denke ich mal, ist Naaman doch am Hause des Elias angekommen. Und da möchte ich jetzt weiter einfach aufzeigen, was passiert weiter. Und er musste genau das tun, was das Mädchen sagte, nicht anders. Jeden Schritt musste er genauso tun, wie die vorherige Botschaft über die Rettung ausgesprochen war. Und das ist genau das, was wir in unserem Leben tun sollen. Wir haben ein Beispiel, Josua, Kapitel 1, Verse 7 und 8. Ich sage das mit meinen eigenen Worten. Weiche nicht von dem Wort Gottes, weder nach links noch zu rechts. Befolge es haargenau und halte alles, was darin geschrieben steht, Wort für Wort. Es steht dort nicht, mach es ungefähr und handle danach, wenn es dir passt. Es steht nicht dort, Wenn du Lust hast in deinem Leben und gerade nichts anderes zu tun hast, dann lies ein bisschen in der Bibel. Das steht dort nicht. Es steht auch nicht, wenn du sonst deine 70, 80 Stunden arbeitest und für Gott keine Minute Zeit genommen hast, dann kannst du dich belohnen, indem du am Sonntagmorgen um 10 Uhr hier 1,5 Stunden sitzt und glaubst, du hättest es alles erfüllt. Lüge. Ein Aber. Ein Aussatz. In der Bibel steht, befolge alles. Und Gott möchte, dass du genau das auch tust. Hier steht wirklich, weiche nicht davon ab. Befolge alles, was darin geschrieben steht. Und nichts davon ist ein Scherz, was die Bibel sagt. Wir leben also in einer Zeit, wo die biblische Wahrheit keinen Maßstab mehr für die Gesellschaft hat. Oder kaum noch. Wir sollten das wissen. Und das soll uns erschrecken und aufrütteln. Ihr Lieben, ich gebrauche dieses Wort. Das soll uns erschrecken. Wenn wir also die Gesellschaft um uns ansehen, dann erschrecken wir manchmal. Die Rettung ist nur in Christus Jesus zu bekommen. Und das immer wieder zu sagen, davon sollten wir nicht müde werden. In keinem anderen ist das Heil, als nur in Jesus Christus, Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12, können wir nachlesen. Das ist die biblische Wahrheit und das ist genau das, was wir mit 100%iger Sicherheit wissen müssen. Und genau das müssen wir unseren Kindern einschärfen und davon reden, dass sie genau das lernen. Wir haben die Verantwortung, unseren Kindern das richtige Gottesbild mitzugeben. Sie werden nicht schaffen, immer das zu leisten, was ihr von denen erwartet. Das werden sie nicht schaffen. Deswegen ist das ein falsches Gottesbild, wenn wir ihnen Leistung predigen. Wenn wir ihnen Werksgerechtigkeit predigen. Falsches Gottesbild. Absolut. Jesus Christus, ihn so darzustellen, wie die Heilige Schrift es uns sagt, das ist das Gottesbild, was die Kinder lernen müssen. Wenn wir also nur Jesus Christus predigen werden und Jesus als den Weg, die Wahrheit und das Leben belassen, dann gibt es keinen Umweg für unser Handeln. Gibt es nicht. Das Mädchen sagte Naaman, geh zum Propheten, nicht zum König. Und genau das sollen wir auch tun. Wenn wir mit Menschen über das Evangelium reden, müssen wir sie auf die Sünde hinweisen, nicht ihnen irgendwelche Zusprüche machen, irgendwelche Umwege anzubieten. Das wird nichts helfen. Wir sollen den Menschen den wahren Weg zur Errettung aufzeigen, um einen ewigen Leben oder ein ewiges Leben daraus zu bekommen. Nun, wie geht es weiter? Beim König bekam Naaman keine Hilfe, das war klar. Der Umweg, wie Naaman sich das vielleicht gedacht hatte, hatte nicht funktioniert. Wir wissen nicht, ob er sich das so gedacht hat. Kein Prunk, kein Aufsehen, es geht ganz still weiter. Er musste doch zum Propheten gehen, er musste sich doch erniedrigen und zu einem Mann gehen, der den einzig wahren und lebendigen Gott anbetete. Und das war der einzige wahre, richtige Weg für Naaman. Ein Staatsmann musste die Hütte eines Propheten besuchen und es gab keine Alternative, kein Umweg. Gott gibt die Richtung vor, nur Gott allein, nicht der Mensch. Gott sagt uns, wie es sein soll, nicht meine Erfahrung. Gott sagt uns, was wir tun sollen, nicht meine Gefühle oder Mitleid oder schon gar nicht meine Erfahrung. Und den Satz, den ich so gerne immer wieder präge, ist, Christus ist alles und ohne Christus ist alles nichts. Und ich werde nicht müde, hoffentlich diesen Satz immer wieder zu sagen. Alles geschah ganz anders, wie Naaman es dachte. Elisa ließ es durch einen Diener sagen, was Naaman tun sollte. Alles lief anders, wie er es erhofft hatte. Hier scheint fast alles zu zerbrechen im Leben von Naaman. Der Mann Gottes kommt nicht einmal raus. Er kommt mir noch nicht mal entgegen. Macht keine Zeremonie. Ich bin doch so wichtig. Ich habe doch Macht. Ich habe das Land erobert. Ich bin so gewaltig, so erhaben, so mächtig. Und was macht er? Wir lesen es in Vers 11. Was für eine Enttäuschung. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er würde zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stellen fahren und so den Aussatz befreien. Ich dachte und ich wusste ja, wie es richtig sein muss. Und ich, nein, alles falsch. Gott geht einen Weg mit Naaman, den er gehen musste. Der Kampf um das Richtige beginnt hier in diesem Augenblick. Naamans Kampf beginnt aufs Heftigste. Muss ich das wirklich machen, was dieser Mann Gottes da sagt? Muss ich wirklich das tun, was die Bibel sagt in meinem Leben? Muss ich das überhaupt? Der Kampf wird jeden Tag bei uns da sein, jeden Tag. Ich stelle mir das aber ganz anders vor. Ich möchte mein Leben mit Gott doch ganz anders leben. Doch nicht so, wie es irgendwelche Männer Gottes oder vielleicht die Schrift sagt. Auf jeden Fall, wie es die Schrift sagt. Ich weiß doch, wie es besser sein könnte. Ich weiß es doch besser. Ich habe es mir doch anders vorgestellt. Ich kann mich doch auch zu Hause waschen, so Naaman. Die Flüsse dort bei Damaskus sind doch beim Weiten besser. Und ich lasse mir doch nicht von meinem Untergebenen erklären, was ich zu tun habe. Und vor meinen Knechten mich ausziehen? Meine Unvollkommenheit in vollen Zügen jedem zeigen? Nee, das mache ich nicht. Nein, mein gesamter schöner Körper, der mein Gott womöglich ist, den werde ich nicht an den anderen Leuten preisgeben, schon gar nicht an meine Knechte. Die haben mich als erhaben, als groß, als super gesehen. Ich war immer der Starke, habe jede Schlacht gewonnen. Und jetzt bin ich schwach, jetzt habe ich Sünde in meinem Leben, ich war immer ein toller Christ. Ich war immer super perfekt. Aber ich werde doch nicht meine Schwäche zeigen. Ich werde doch nicht hingehen und den Menschen zeigen, dass ich auch mal Sünde in meinem Leben habe. Das werde ich niemals tun. Sie kennen mich doch als stark, als tapfer, als Held. Was werden Sie über mich denken? Wenn Sie meine kranke Haut sehen, werden Sie doch ganz genau wissen, wie anfällig ich bin. Ich werde angreifbar. Sie sehen meine Schwächen. Nein. Ich werde mich nicht so demütigen, schon gar nicht vor diesen Leuten. Und meine Krankheit allen offenlegen? Das war's. Ich werde mich nicht bekehren zu Jesus. Dann sehen ja alle, dass ich gesündigt habe. Ich werde mein Leben nicht ändern, weil dann muss ich etwas zugeben. Klingt das nicht ähnlich? Klingt das nicht genau das, was wir heute erleben? Ist das nicht genau das, was wir so oft in unserem Leben durchkämpfen? Unsere Unvollkommenheit offenzulegen bedarf echte Stärke und aufrichtige Buße. Es geht nicht anders. Wenn ich geheilt werden will, muss ich vor Gott kapitulieren. Nicht vor mir, nicht vor unseren Pastoren, Viktor oder Peter. Nein, ich muss vor Gott kapitulieren. Ich muss ans Kreuz. Das geht doch gar nicht um uns. Es geht noch nie um Menschen. Ich muss alles genauso machen, wie es das Wort Gottes sagt. In allen Facetten meines Lebens muss ich das so ausleben. Auch wir sind manchmal genauso wie Naaman. Wir wollen uns nicht demütigen, weder vor Gott und auch schon gar nicht vor Mitmenschen, wenn wir uns versündigt haben. Nichts wollen wir. Der Stolz eines Menschen ist sein größter Feind. Merken wir uns dieses Zitat. Dein Stolz ist dein größter Feind, das größte Aber. Naaman war so kurz davor, alles zu verlieren, und da kommt der Wendepunkt. Die weisen Worte seiner Diener und womöglich sein Herz, das Herz von Naaman, als ich denke, ein Herz eines gehorsamen Dieners oder Kämpfers, war seine Rettung. Er war es gewohnt, auch Befehle zu hören. Das stimmt. Er war der General. Ja, aber der hatte immer noch einen König über sich. Und vielleicht ist es diese Konstellation, die hier einen Wendepunkt gegeben haben. Übrigens, Elisa hatte keine Überredungskünste eingelegt, oder? Das fällt mir gerade ein, weil das Menschen manchmal tendieren. Wir zeigen die Sünde auf und dann tendieren wir, das zu verharmlosen. Weil wir auf einmal irgendwie Mitleid empfinden für den Menschen, der in Sünde gefallen ist. Kein, ich suche mal nach einem Umweg. Wenn jemand noch nicht bekehrt ist, und genau das habe ich jetzt gerade gemeint, wenn jemand noch nicht bekehrt ist, dann werde ich diesem Menschen nicht das ewige Leben zusprechen. Wir sagen leider, 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 und ich weine darüber, wirst du in die Hölle gehen, wenn du dich nicht bekehrst. Wenn du nicht Jesus in dein Leben aufnimmst, als dein Retter und Heiland, wirst du verloren gehen. Diese Sünde, diese Abkehr von Gott, diese Unbußfertigkeit wird dich in die Hölle bringen. Und genau so sagt es die Bibel. Und wir suchen nach keinen Umweg. Naaman hört auf seinen Knechten und das ist die Wende, der Wendepunkt. Auf seine Leute, auf die Menschen, die in seinem Wirkungskreis waren, die die rettende Botschaft gehört haben und merken, wie schwer es diesem Mann fällt, hier gehorsam zu sein. Da gibt es Menschen in dem Umkreis von Naaman, die Naaman so sehr lieben, dass sie sagen, warte mal, stopp, stopp, geh bitte nicht weiter. Nicht so hart, bitte. Bitte, wenn es Schweres wäre, dann würdest du es doch machen, oder? Sagte, ja, natürlich würde ich es machen. Jede Zeremonie würde ich mitmachen. Aber das ist doch jetzt so einfach. Geh doch einfach in diesen Jordan, auch wenn er noch so dreckig ist. Ja, der Jordan ist wirklich manchmal dreckig. Das wissen wir. Vielleicht hat er sich gedacht, ich hole mir da noch mehr Krankheiten als zuvor. Wer weiß. Und die Menschen, die in seiner Nähe waren, haben Naaman so sehr lieb gehabt, dass sie angefangen haben, auf ihn einzureden. Wenn die Menschen, die dich lieben, dir sagen, was du tun sollst, dann sollst du auf sie hören. Sie wollen dir nur das Gute. Wenn es Menschen in der Gemeinde gibt, die dich auf deine Sünde hinweisen, dann bitte, bitte hör auf sie. Such die Menschen, die dich lieben, die wahrhaftig gläubig sind. Und sie werden die die Wahrheit des Evangeliums sagen. Er überlegte und sagte, okay, okay, so soll es sein. 7-mal im Jordan untertauchen, dann ist das eben so. Und es gibt keinen anderen Weg. Der Aussatz konnte den Stolz des Mannes Naamans nicht töten. Das musste erst der Jordan machen. Noch einmal. Er war aussätzig, aber dieser Aussatz tötete nicht den Stolz Naamans. Das musste im Jordan passieren. Die Sünde stirbt auch nicht vom Krebs, ihr Lieben. Die Sünde stirbt nur am Kreuz. Und nirgendwo anders. Die Sünde kann man nicht wegdiskutieren. Sie muss am Jordan abgewaschen werden, in der Demut des Herzens durch die Vergebung Jesu Christi. Dort muss dein Leben gereinigt werden. Dort in diesem geistlichen Jordan mit jedem Untertauchen passierte die wirkliche Reinigung seiner ganzen Seele von Naaman. Sein Eigenwilligkeit wurde gereinigt, sein Stolz wurde gereinigt, vielleicht sogar seine Gewohnheit, nur Kommandos zu erteilen und vielleicht auch keine anzunehmen. Wir wissen es nicht. Alles das wurde gereinigt und jetzt könnten wir ganz viel davon reden, will ich aber auch nicht. Naaman wurde hier im Jordan nicht nur vom Aussatz gereinigt, sondern auch von der weit schlimmeren Erkrankung seines Herzens, dem Stolz und Götzendienst und das Festhalten an der eigenen Gerechtigkeit. Er wurde von allem gereinigt und das wünsche ich auch uns allen, ihr Lieben. Als Naaman dann zurückging und sagte, jetzt weiß ich, wer der lebendige Gott ist. Er betete den lebendigen Gott an. Naaman hat sich bekehrt in dem Jordan. Er wurde zu einem neuen Menschen. Was für ein Wunder. Lebst du noch komplett in Sünde? Dann befolge das Wort Gottes und demütige dich vor Gott und bekehre dich. Das ist die Aufforderung vom 13. Juli 2025 in der Bibelgemeinde Bahntrup. Tu es. Lass das alte Leben weg. Lass es weg. Habe keine Angst, deine Schwäche zu zeigen und deine Sündhaftigkeit zu zeigen. Gehst du vielleicht schon mit Gott, aber hast vielleicht Sünde in deinem Leben entdeckt oder bewusst zugelassen, dann ist es Jesus der einzige Weg, der dich von dieser Sünde befreien kann. Dann geh in diesen Jordan. Dann zeige es. Dann zeige es auch vor uns hier als Gemeinde und du musst keine Angst haben davor. Musst du von deinem ganz persönlichen Aussatz gereinigt werden? Dann gibt es nur einen einzigen Weg, das ist der Weg der Buße vor Gott. Hinein in den Jordan Gottes der Vergebung, hinein, dort hinein, was wirklich reinigt. Diese Wahrheit musste das kleine Mädchen, sie wusste es, das kleine Mädchen mit der großen Wahrheit. Und ich komme zurück und schließe damit. Dieses kleine Mädchen kannte die Wahrheit. Und diese Wahrheit hatte sie nicht für sie behalten, sondern sie hat sie weitergegeben und der Mann kam zum Glauben. Gott braucht das kleine Mädchen, vielleicht in ihren Eltern oder vielleicht haben ihre Eltern, vielleicht braucht er ihre Großeltern, wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir, diese Wahrheit hat Naaman das Leben gerettet. Ich komme zum Abschluss. Wie lange lieben. Und ich möchte mit einigen Fragen tatsächlich abschließen. Wie lange willst du noch mit deinem Aussatz rumlaufen? Der ist tödlich. Das Aber in deinem Leben, wenn es Sünde ist, sie ist tödlich. Sie wird dich nicht an das Ziel bringen, definitiv nicht. Wie lange willst du noch deine eigene Gerechtigkeit als Mauer vor dir aufschieben? Wie lange noch? Es bringt dich um, das tut es. Wie lange willst du noch in deinem persönlichen Stolz bleiben, bevor du deine Sündhaftigkeit offen aufdeckst und bußfertig vor Gott erscheinst? Wie lange? Wie nah man sich vor Gott beugte und sich im Jordan kniend untertauchte, so beuge dich auch demütig vor Gott, um dich reinigen zu lassen von allen Ungerechtigkeiten und der Sünde, die dich von Gott trennt. Das ist mein Wunsch. Und den sage ich, weil ich euch vom Herzen liebe, weil ich nicht will, dass ihr verloren geht, vor allem die nicht, die die Buße noch nicht in Anspruch genommen haben. Gott kann auch dich heute ganz reinigen, ganz heilen, ganz umgestalten in einen Menschen, wie Gott es gefällt. Nimm es an und komme zu Jesus. Das ist unser Wunsch. Bitte Gott um Vergebung deiner Sünden und bringe dein Leben mit Gott in Ordnung. Das ist keine Schwäche, vor Gott sich zu demütigen. Ist keine Schande, das ist Befreiung und Rettung. Deine Sündhaftigkeit hier vor der Gemeinde zu zeigen, indem du nach vorne kommst, auch vielleicht heute, das ist keine Schande, das ist Befreiung und Rettung. Wie der Naaman, der musste sich entkleiden und er musste in den Jordan rein. Es vor anderen Menschen zu zeigen, das ist keine Schande, das ist Befreiung und Rettung. Gott gebe dir die Kraft dazu, das Richtige zu tun. Wenn Gott dich heute gerufen hat, dann lade ich dich ein. Komm hier nach vorne. Wir können es so machen, wir werden gleich aufstehen. Und ich werde mit Gebet gleich auch abschließen. Aber davor gebe ich dir ganz persönlich ein paar Minuten. Und geh in dich, hör, was Gott dir sagt. Und wenn er dir ein Aber der Sündhaftigkeit aufzeigt, komm doch hin davon. Wir sind genug Brüder, Peter, Victor und alle da. Wir beten mit dir. Wir beten mit dir. Und die Gemeinde wird das sehen und wird mitbeten, mitjubeln und mitdanken. So wie die ganze Schar der Diener, die dort um sie standen, als Naaman gereinigt das siebte Mal kam und nichts mehr an ihm war. Ich kann mir vorstellen, sie haben vor Jubel geschrien. Unser Herr ist geheilt, er ist sauber, er ist rein. Und genau so werden wir es auch tun. Wenn du das möchtest, mach es. Gott segne dich dabei. Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Ich warte einige Minuten. Bin sogar bereit, hier nach vorne zu kommen. Bitte, wenn jemand sein Leben Jesus übergeben will, macht es bitte. Oder wenn jemand Buße tun will, tut es bitte. Unser allmächtiger Schöpfer, unser Vater im Himmel, danke dir für dein wunderbares Wort und danke dafür, Herr, dass du Errettung machbar gemacht hast. In dir, Jesus, dürfen wir Heilung erfahren. Du bist der Ort, wo wir alles abwaschen können, wo wir jeden Dreck, jede Sünde loswerden dürfen. Habe Dank für dieses wunderbare Angebot, auch heute hier in der Gemeinde. Auch heute, Herr, ist dein Evangelium so deutlich gesagt worden. Bitte nutze diese Worte auch im Nachklang, vielleicht bei den Menschen, die unterwegs sind, die über den Livestream hören oder übers Radio. Nutze dieses Wort, damit Menschen in den Jordan gehen, dort mit dir Frieden finden. Und Buße für ihre Sünde tun und mit dir in Reinen kommen. Darum bitten wir dich, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir dürfen uns setzen.